Ja, ich lade Benno und alle anderen, die das Abenteuerland nicht so kennen, einmal einzuschauen, wie es im Abenteuerland wirklich ist. Aber etwas stimmt schon. Wenn ich im Abenteuerland eine Geschichte erzähle, dann habe ich wahnsinnig gern, wenn sie so richtig klopft und tätscht. Oder der Elia betet auf dem Berg Karmel und das Feuer fällt vom Himmel. Oder der Paulus und der Silas sind gefangen im Gefängnis in Philippi. Und dann kommt das Erdbeben und sie sind frei. Oder vier Freunde decken das Dach ab und lassen den Gelähmten gerade vor die Füße von Jesus und er heilt ihn. Oder bei der Berufungsgeschichte, Berufung von Petrus, wo Jesus gemacht hat, dass sein ganzes Netz voll Fisch war und schier verrissen ist. Das habe ich gern, wenn etwas läuft. Aber vor der Sommerferien hat mir Tabea die Geschichte von der Berufung von Matthäus zugeteilt. Nur der Matthäus. Kein Fischer, keine Action. Und was dann passiert ist, ist für mich das grösste Geschenk beim Vorbereiten von einem Bibeltext. Und ich glaube, alle, die irgendwann einmal schon einen Bibeltext vorbereitet haben, sei es für den Hauskreis, für die Jugend, für das Abenteuerland, für das Kinderland, für einen Gottesdienst, haben das schon erlebt. Gott beschenkt einem beim Vorbereiten so reich und tief. Und es wird einem so vieles wichtig. Man ist beschenkt und man möchte über nichts mehr anders reden. Und als mich kurz darauf abend Moni gefragt hat, ob ich heute Predigt halte, habe ich gerade schon gewusst, welchen Text ich wähle. Beim Vorbereiten dieser Predigt sind mir drei Sachen ganz besonders wichtig geworden. Und ich möchte euch gerne auch die drei Sachen zum Überdenken mitgeben. Titel der Predigt lautet Schaum oder Abschaum. Abschaum entsteht zum Beispiel, wenn man Emmentaler Schaf voressen kocht. Das muss man so ins heiße Wasser tun und dann so überwallen lassen. Und dann der Schaum oben, der Schaum stinkt, der böckelt so ein bisschen. Dann muss man es richtig überwallen lassen und dann den Schaum abgiessen, dass nachher Schaffleisch nicht mehr stinkt. Man muss einfach den stinkenden Abschaum abschütten, dann wird es gut. Und von dem her ist das ja nicht so eine schmeichelhafte Bezeichnung für eine Menschengruppe. Jesus hat einmal gesagt, die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. Deshalb haltet euch an das, was sie euch sagen. Aber folgt nicht ihrem Beispiel, denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Jesus hat also die Pharisäer nicht grundsätzlich kritisiert oder ein Problem gehabt mit ihnen. Aber er hat ihnen das angekreidet, was er auch bei uns Christen würde bemängeln. Wenn der Glaube, das Reden und das Handeln nicht übereinstimmt. Wenn bei uns Barmherzigkeit und Liebe zum Nächsten fehlt oder jede Art von Heuchelei. Darum hat Jesus die Pharisäer und Gesetzeslehrer mit weiss übermalten Gräber verglichen. Man könnte sagen, außen fix und innen nichts. Und da wären wir also beim Schaum. Der hat die gleichen Eigenschaften. Außen sieht er schön aus, aber innen ist nichts. Wenn ich dann einmal im Himmel bei einem Essen mit dem Matthäus am Tisch sitze, dann würde ich ihn gerne fragen, warum er Zöllner geworden ist. Hast du nicht so früh aufstehen wie die Fischer? Hast du nicht so stinken wie die Schafhirten? Oder hast du nicht so streng arbeiten wie die Zimmerleute? Die Zöllner haben mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet. Sie können reich werden, wenn sie immer ein bisschen mehr verlangt haben, als nötig gewesen wäre. Aber jeder Jude, der sich entschieden hat, Zöllner zu werden, hat gewusst, dass er neben vielen anderen Benachteiligungen sich gegen Gott und das Volk und das Vaterland versündigt. Und dass er nach der Überzeugung der meisten Juden in der Hölle landet. Und dass er von allen anständigen Menschen verachtet wird. 35 Schimpfwörter für Zöllner hat man damals gekannt. Jesus hat also kurz vorher in Kapernaum einen Gelähmten geheilt und hat ihm auch die Sünden vergeben. Und über das haben sich Pharisäer und die Schriftgelehrten furchtbar aufgeregt. Jesus hat dann mit seinen Jüngern Städtchen Kapernaum verlassen und ist Richtung See gegangen. Und dort an der Zollstation ist der Matthäus gesessen. Jesus war ja viel in Kapernaum und viel dort durchgegangen. Und der Matthäus hat ihn ganz bestimmt gekannt. Und auch Jesus und die Jünger haben den Matthäus gekannt. Vor allem die Fischer aus Kapernaum, die Johannes, der Jakobus, der Petrus und der Andreas. Die haben sich früher manchmal geärgert, wenn sie die ganze Nacht streng gefischt haben, Fisch gefangen haben und dann am Morgen nach der strengen Arbeit am Matthäus viel zu viel Zoll für ihren Fang haben müssen zahlen. Komm mit und folge mir nach. So hat Jesus den Matthäus aufgefordert. Und die meisten Jünger haben vermutlich gedacht, nur das nicht. Mit dem möchten wir nie zusammenarbeiten. Mit dem haben wir es heute nicht auf der gleichen Bühne. Der Zöllner zieht uns in den Dreck, wenn er zu uns gehört. Und mit dem haben sie ja nicht einmal Unrecht gehabt. 150 Jahre später hat der römische Philosoph Zellus in einer Spottrede gesagt, Jesus hat schurkenhafte Zöllner zu seinen Jüngern gemacht. Jesus hat aber den Matthäus aufgefordert, ihm nachzufolgen, von ihm zu lehren und sein Jünger zu werden. Das ist das Erste, was mich an der Berufung von Matthäus so wirklich angesprochen hat. Jesus sieht direkt ins Herz von jedem Menschen. Er sieht nicht in erster Linie, dass da ein Mensch eine falsche Entscheidung getroffen hat und jetzt für alle Zeiten unbrauchbar geworden ist, sondern er sieht einen Menschen, der ganz viel Liebe und Annahme braucht. Er sieht bei Matthäus Bereitschaft zur Veränderung. Und er sieht auch das Potenzial, das in Matthäus steckt. Die Jünger haben vermutlich am Anfang den Matthäus nicht in ihrem Team haben wollen. Aber die mit der Orientierung oder anderen Zeitschriften, Bibelleser-Zeitschriften, Bibel lesen, die sind jetzt im Matthäus-Evangelium unterwegs gewesen. Und wie viel würden wir vermissen, wenn der Matthäus das nicht miterlebt, mitgehört und aufgeschrieben hat? Wenn ich an die letzten 50 Jahre von unserer Gemeinde denke, da kommen mir ein paar Matthäus in den Sinn, wo wir nicht zu heute auf der gleichen Bühne hatten mit ihnen. Und was uns leider nicht gelungen ist, sie in unser Team, in unsere Teams zu integrieren. Mit jedem von ihnen haben wir etwas verpasst. Viel verpasst. Und das ist das Erste, was mich beschäftigt und wo ich euch ans Herz legen möchte, und zwar die folgende Frage. Wie kann es uns gelingen, Menschen, die wir nicht zu Hause auf der gleichen Bühne haben mit ihnen, in unseren Gruppen, in unseren Mitarbeiterteams, ihnen zu lieben und sie so zu integrieren. Und das gilt für alle Gruppen. Im Abenteuerland, in der Jugend, in der Gemeinde, in den Mitarbeiterteams. Wie kann uns das gelingen? Und der Matthäus ist aufgestanden und ist Jesus nachgefolgt. Da hätte aber auch das können stehen, was der Matthäus über einen anderen jungen reichen Mann aufgeschrieben hat. Jesus hat auch dem Mann das Gleiche gesagt und gesagt, folg mir nach. Doch als der junge Mann das hörte, ging er traurig fort, denn er war sehr reich. Wer Jesus nachfolgen will, der kann nicht sitzen bleiben. Es geht darum, aufzustehen und sich mit Jesus auf den Weg zu machen. Und es geht dann nicht nur um eine einmalige Entscheidung, die wir Bekehrung nennen, sondern es geht um ein ständiges Unterwegssein mit Jesus, um ein ständiges sich verändern lassen. Als der Matthäus aufgestanden ist und Jesus nachgefolgt ist, hat sich alles verändert. Alles. seine Prioritäten, sein Lebensstil, seine Arbeit, seine Freizeit, seine Finanzen, seine Ziele, seine Gedanken, seine Gefühle. Nachfolge verändert alles. Wer Jesus nachfolgt, der lässt bewusst alles zurück, was ihn hindert, mit und für Jesus unterwegs zu sein. Als ich geboren worden bin, am 5. August 1960, ich konnte es dort noch nicht selber lesen, knapp, aber dort war 2. Korinther 10,5 der Lehrtext in den Losungen. Und der Vers begleitet mich seit vielen Jahren. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Wenn ich Jesus nachfolge, dann orientiere ich mich in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Reden, in meinem Willen und in meinem Handeln an Jesus. Und das ist ein ständiger Veränderungsprozess, ein ständiges Unterwegssein mit Jesus. Die zweite Frage, die Berufung von Matthäus bei mir und hoffentlich auch bei euch aufwirft, ist folgende. Wie wirkt sich das ganz konkret aus, dass ich Jesus nachfolge? Was hat sich verändert und verändert sich in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Reden, in meinem Willen und in meinem Handeln. Für den Matthäus war das so eine tiefgreifende Erfahrung, dass er für all seine alten und neuen Freunde ein Fest organisiert hat. Alles, was keinen Rang und keinen Namen hatte, war dabei. Menschen, die noch nie von anständigen Leuten eingeladen worden sind, sind jetzt persönlich eingeladen gewesen. Und indem Jesus mit all diesen Menschen gemeinsam isst, Tischgemeinschaft hat, das hat damals noch viel mehr bedeutet als jetzt, setzt er ein Zeichen und sagt damit, die Leute sind meine Freunde und es gibt nichts Trennendes zwischen ihnen und mir. Das ist ein Signal und eine Herausforderung für die Gemeinde von Jesus bis heute. Alle sollen willkommen sein. Alle werden geliebt. Alle gehören dazu. Es gibt keine Trennungen, keine Spaltungen, kein Ausgrenzen. Alle sind füreinander da. Alle können miteinander am gleichen Tisch sitzen. Und alle haben grundsätzlich ein Ja füreinander. Ist das bei mir so? Ist das bei uns so? Als das die Pharisäer mitbekommen haben und gesehen haben, haben sie sich grausam aufgeregt. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. In Lukas 15 haben Pharisäer und Schriftgelehrte Jesus den genau gleichen Vorwurf gemacht. Und dort hat er ihnen das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen erzählt. Er hat ihnen und uns damit aufgezeigt, dass wir alle am einen oder anderen Sohn gleichen. Entweder also am älteren Sohn, den Pharisäer und die Schriftgelehrten, oder am jüngeren Sohn, den Zöllner und Sünder. Sie haben so viel gemeinsam, auch wenn sie so unterschiedlich wirken. Beide sind nicht da, wo Gott sie haben will, aber beide werden vom Vater bedingungslos geliebt. Und beide brauchen nichts mehr als Gottes Gnade und seine Veränderung. Ich habe ja lange und wunderschöne Ferien machen. Und in den Ferien haben Judith und ich das Buch gelesen. Es zeigt einerseits die bedingungslose Liebe auf von Gott. Aber andererseits zeigt es auch auf, wo wir Christen manchmal Jesus nicht sehr ähnlich sind. Und darum dringend auf Barmherzigkeit und Veränderung angewiesen sind. Es hat draussen dort an diesem kleinen Büchertisch ein paar Exemplare von diesem Buch. Judith und ich können das sehr empfehlen. Als ich das gelesen habe, habe ich mich so im älteren Sohn wiedererkannt und habe gemerkt, dass ich in gewissen Bereichen so ein bisschen der Pharisäer und Schriftgelehrte gleich. Aber ich habe auch ganz neu entdeckt, es ist mir bewusst worden, was Jesus für mich, für uns da hat. Und das hat mich zum Staunen und Danken und Arbeiten gebracht. Aber in dem Fall da, in der Berufung von Matthäus, hat Jesus auf den Vorwurf von den Pharisäern kein Gleichnis erzählt, sondern hat einen Vergleich gebracht und ein Zitat aus dem Alten Testament. Und mit dem hat er es auf den Punkt gebracht. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht, denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Jesus sagt da mit anderen Worten, es ist wie beim Doktor. Nur die merken, dass sie irgendwo krank sind und mich als Arzt brauchen, kommen zu mir und werden geheilt. Er zeigt den Pharisäern auch auf, was ihre Krankheit ist. Sie leiden an einem akuten Mangel, aber an Herzigkeit und Nächstenliebe. Timothy Keller schreibt in dem Buch, das ich euch vorgestellt habe, die Voraussetzung dafür, die Gnade Gottes zu empfangen, besteht darin, zu wissen, dass man sie braucht. Die dritte Frage, die sich mir und euch stellt, ist folgende. Gleiche ich mehr den Pharisäer und Schriftgelehrten? Oder gleiche ich mehr den Zöllner und Sünder? Wo brauche ich denn, dass Jesus als Arzt auch mein Herz verändert? In meinen Ferien im Emmental bin ich fast jeden Tag an dem Äpfelbaum vorbeigefahren. Der steht auf dem Bauernhof vom Nachbar. Oh, hast du gemerkt, dass ich einen trockenen Hals habe? Danke vielmals. Er steht auf dem Bauernhof vom Nachbar und wenn man da genau schaut, dann würde man da noch, der ist schon lange umgefallen, der Baum, und, aber er trägt immer noch Früchte. Ich weiß nicht, mögt ihr das sehen? Es hat da ziemlich Früchte dran, hat allgemein jetzt nicht so Früchte, vor allem mit den älteren Bäumen im Emmental. Und da hat es doch auch wirklich einige Früchte dran. Und das hat mich jedes Mal daran erinnert, wenn ich durchgefahren bin, Jesus schafft es bei allen Menschen. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, aber auch bei den Zöllnern und Sündern, dass sie Frucht für ihn können hervorbringen, wenn sie erkennen, dass sie Jesus als Arzt brauchen und immer wieder seine Nähe suchen. Amen.